Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Reihe Die beste Droge der Stadt, der Plattformserie rund um Menschen, die am Theater Ulm werken und wirken, und Rainer Markus Walter am Moderatorenmikrofon. Unsere heutige Folge trägt die Nummer 60, und diese schöne runde Zahl feiern wir mit zwei Gästen aus der Leitungsebene des Theaters. Ich freue mich sehr, welch Glanz in unsere Hütte. Heute bei uns im Studio der inzwischen schon gar nicht mehr ganz so neue Intendant des Hauses, Kai Metzger, zu begrüßen zu dürfen. Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Hallo.
An seiner Seite der neue Schauspieldirektor, der seinen Einstand bereits mit Schillers Räubern hervorragend abgeliefert hat und der neben dem Inszenieren auch für die Spielplangestaltung und die Ensemblepflege verantwortlich ist. Darüber werden wir sicher heute auch noch reden. Jetzt aber erstmal einen wunderschönen guten Tag und auch herzlich willkommen, Jasper Brandes, nicht Jasper, wie ich vermutet habe.
Ja, korrekt, hallo.
Sie beide haben eines gemeinsam, sie bezeichnen sich als Neigschmeckte, und dieses schwäbische Wort findet sich aktuell sogar auf dem Spielplan, zumindest am Eingang habe ich es die Tage gesehen. Wer ist denn eigentlich auf diese Idee gekommen und mit welcher Motivation?
Solche Ideen entstehen immer im Brainstorming, im Diskurs. Wir wollten ganz bewusst was Regionales setzen auf das Spielzeitheft und im Gespräch auch mit einigen einheimischen Kollegen, wenn man das so sagen kann, kamen wir auf die Idee, dass Nike schmeckt schön ambivalent ist. Einmal die Fremden, die neu sind in Ulm, aber auch das Nike schmecken in einen Spielplan, in eine neue Theaterkonzeption, und so entstand das.
Okay, und jetzt sind die Nike schmeckte bei uns. Schon einigermaßen eingelebt, so ein bisschen so inzwischen. Ich glaube, Sie sind ja jetzt schon fast ein ganzes Jahr da, ne?
Ja, das wäre schön. Also letzte Spielzeit war ich ja noch am Landestheater Detmold, musste sehr viel pendeln. Aber man merkt an so einem Theaterbetrieb, man muss in den fünften Gang schalten, es geht los, und dann kommt man auch sehr, sehr schnell an.
Jasper Brandes hat gerade vorher ganz kurz schon erzählt, irgendwo in der Mitte der Stadt sogar was zu wohnen gefunden.
Ja,
ist gar nicht so einfach bei uns.
Das glaube ich, es war tatsächlich Glück. Die Ausstattungsleiterin, die ich gut kenne, ging und hinterließ mir ihre kleine Wohnung. Da ich hier schon zweimal vorher gearbeitet habe, auch unter Studnitz, kannte ich die Stadt ganz gut und war so ein bisschen schon im Haus vernetzt, sozusagen.
Schon gar nicht mehr so Nike schmeckt. Nee. Okay, ich würde sagen, jetzt machen wir ein kleines bisschen Musik, bevor wir einsteigen, und dann würde ich mich zuerst mal mit Herrn Metzger unterhalten. Die Plattform auf Radio Free FM, und so ist das, wenn man seinen eigenen Musikanteil zu Hause liegen lässt. Eigentlich sind wir ja bekannt dafür, dass wir hier bei der Theaterplattform sehr auf Qualität und auch in der Musik legen, nicht nur natürlich bei unseren Gästen. Das ist heute bis jetzt nicht so ganz aufgegangen. Ich bin mal gespannt, was man mir sonst noch rausgesucht hat. Ansonsten müssen wir halt ein bisschen mehr reden. Die Plattform auf Radio Free FM hat heute zwei Herren hier zu uns ins Studio geschickt, die sich um die Geschicke am Theater Ulm kümmern. Einer davon ist der neue, in Anführungszeichen, beziehungsweise gar nicht mehr ganz so neue Intendant des Hauses, nämlich Kai Metzger. Und bevor wir uns mit ihm über seine aktuelle Tätigkeit hier in Ulm unterhalten, wollen wir doch der Tradition unserer Reihe entsprechend erstmal einen Blick weit zurückwerfen. Auf den kleinen Kai und wie so alles begann, hoch im Norden in Kiel geboren, habe ich gelesen. Dann später in der damaligen Hauptstadt Bonn und auch in Mannheim aufgewachsen. War der Papa womöglich auch Intendant, oder wie kam es zu dieser Deutschlandreise?
Der Papa war nicht Intendant. Ich habe keine Künstler in der Familie. Ich bin also das schwarze Schaf. aber er war im gastronomischen Bereich tätig, und dadurch kamen viele Umzüge. Aber die Theaterassimilation, die fand in Mannheim statt. Da habe ich sehr früh die ersten Begegnungen gehabt im Nationaltheater Mannheim und dort die Leidenschaft für diese Kunstgattung kennengelernt.
In Kiel also gar nicht so lange gelebt wahrscheinlich, gar nicht so viel
Erinnerung. Nur 2 Jahre.
Also brennt also kein Nordlicht mehr irgendwo tief in einem drin?
Doch, das, ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber wenn ich nach oben fahre und es wird immer flacher, dann beginnt es zu kribbeln. Also das merkt man doch, dass man... Also irgendwie doch dazugehört.
Ja, ist spannend, ne? Das, das hat mir schon mal jemand erzählt und wir hatten das auch schon mit Leuten, die am Wasser geboren wurden oder aufgewachsen sind. Also ich kann das persönlich auch so nachvollziehen. Wenn man irgendwo hinkommt, sucht man immer das Wasser.
Ja, und das ist das Tolle an Ulm. Es ist jetzt meine erste Intendanz- und Leitungstätigkeit in einer Stadt mit einem schönen großen Fluss. Das habe ich mir immer gewünscht. Mhm. Also gerade in Mannheim, Bonn, natürlich der Rhein, aber jetzt hier in Ulm die Donau. Und ich finde, das zeichnet eine Stadt immer aus. Ein Fluss, der prägt. Und das ist echt schön.
Ja, und wir haben hier unsere Donau ja auch einen Fluss, der mit der zweitlängste oder so in Europa ist. Und der echt eine lange Reise vor sich hat,
wenn er hier
mal losgezogen ist. Ne? Ja, also die Eltern waren es nicht, die das Interesse am Theater überhaupt erstmal geweckt haben. Und der Vater also eher in der Gastronomie, im Restaurantbereich. Aber wer war es denn? Wir haben gehört, was es war, aber da gab es doch bestimmt irgendwo auch einen Menschen, der sie an dieses Theater rangeführt hat.
Naja, das waren schon die Eltern, das muss man sagen. Die haben durchaus Theater und Musik geliebt, insbesondere meine Mutter. Und durch meine Großmutter, die auch in Mannheim lebte, erfuhr ich meinen ersten Opernbesuch. Die fragte mich nachmittags um 15 Uhr, ob ich nicht Lust hätte, mit in die Lohengrin-Premiere zu gehen. Ich war damals 14. Ich hatte keine Ahnung, was Lohengrin ist. Und saß dann im Nationaltheater und hörte diese wunderbare Musik. Und war dann mindestens genauso überrascht wie Elsa in dem Stück, wenn Lohengrin mit dem Schwan kommt, weil davon hatte ich keine Ahnung. Meine Großmutter hatte kaum Zeit, mich zu coachen oder vorzubereiten. Und das war ein echt prägendes Theatererlebnis, das mich wirklich nicht mehr losgelassen hat. Und dann hatte ich das Glück, dass ich 1978 in Bayreuth den Scherohring sehen konnte. Und ja, da habe ich zum ersten Mal auf einem ganz anderen Level erleben dürfen, was Regie kann. Und das hat mich wirklich richtig fasziniert, sodass ich dieses Berufsziel nicht mehr loslassen wollte.
Okay, ich habe aber nur irgendwo, ich bin ja dann immer so neugierig und blätter rum, was gelesen, da gab es sogar noch eine Vorstufe von dem Lohengrin, das war nämlich die Frau Holle, ne?
Ja, die Frau Holle im Pfalztheater in Ludwigshafen. Also das machen die Mannheimer ganz selten, dass sie mal die Seite wechseln. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das zustande kam. Aber ich weiß noch, dass ich war ziemlich beeindruckt von dem großen Zuschauersaal und von den Effekten, weil es schneite natürlich auch tüchtig, also alles, was zur Frau Holle dazugehört. Das war aber nicht so prägend im Sinne von, dass ich da dann wusste, ich will unbedingt zum Theater.
Das war einfach so eine frühe Kindheitserinnerung. Ja. Frau Holle mit ihren Kissen und so. Okay. Und dann war, also als Teenager kam diese Lohengrin war es, Aufführung. Was ist dann so danach passiert? Kam dann der Aufbruch zum Schultheater oder?
Ich habe nie Schultheater gemacht. Ich habe eigentlich auch überhaupt kein Gefühl dafür gehabt, selber auf die Bühne zu gehen. Das wollte ich nicht. Dem bin ich eigentlich nahezu treu geblieben. Bis heute, bis 2, 3 Ausrutscher, aber die muss man ja nicht reden. Nein, tatsächlich, also 78, der Scherohring, der hat die Regie geweckt. Davor war es mehr die Musik. Ich dachte eher, ich hatte viel Klavierunterricht, ich dachte eher, es geht vielleicht mal in die Richtung Kapellmeister. Und aber das war wirklich, ich glaube, das kann man sich heute schwer vorstellen, das war wirklich ein Ereignis, das einen geplättet hat in seinem Quantensprung. Also in Mannheim liefen noch sehr alte Inszenierungen mit Rundhorizont und viel Licht und Nebel und stehenden Sängerinnen und Sängern. Und das war bei Charot plötzlich anders. Da waren Menschen auf der Bühne, da waren Konflikte, da war eine unglaubliche Beweglichkeit plötzlich da. Und das hat einen richtig ins Mark getroffen.
Okay. Sie waren dann später auf dem Fidelis Kolleg in Bensheim, das ist auch bei Mannheim, ne?
Ja.
Ja. Das ist eine, habe ich gelesen, das ist eine vom Kapuzinerorden betriebene Schule. Sind Sie da so ganz freiwillig gelandet oder war das ein elterlicher Wunsch mit einem klerikalen Umfeld, so ein bisschen was an dem Jungen zu machen, dass das auch in die richtige Richtung geht?
Es waren zwei Faktoren. Es war insofern freiwillig, weil ich in dem Alter mich sehr damit auseinandergesetzt hatte, ob ich Priester werden wollte.
Ach ja, tatsächlich.
Okay. Das andere war, meine Eltern lebten in Scheidung. Meine Mutter war voll berufstätig. Ich war sehr schlecht in der Schule in dieser Phase und da kam also das zusammen, also ein religiös geprägtes Internat und meine entsprechenden Noten in der Schule. Und wir haben das sehr sorgfältig ausgewählt, waren zwei, dreimal da. Es lief schon sehr einvernehmlich, das hätte meine Mutter auch nicht anders gemacht. Und das waren ganz entscheidende Jahre, weil ich vorher ein, ich will nicht sagen autistisches Kind war, aber total introvertiert und auch kontaktscheu, also wirklich so ein Eigenbrötler. Und im Internat kann man ja gar nicht anders, als irgendwie sich mit der Gemeinschaft befassen. Okay. Und da habe ich wirklich gelernt, aus mich herauszukommen, freier zu werden, kommunikativer zu werden. Und das war sehr entscheidend.
Gab es dann zu irgendeinem Zeitpunkt, weil Sie haben ja jetzt gerade erwähnt, dass das schon auch nicht ganz von ungefähr kam mit diesem Kapuzinerorden und mit dem Kloster. Gab es da mal irgendwie zu einem Zeitpunkt die Idee, im Kloster zu bleiben oder ein Priesterberuf oder so zum Beispiel?
Ja, tatsächlich. Das war sehr lange, sehr weit oben auf der Agenda.
Ja,
okay. War aber immer im Streit, so ein bisschen wie bei Narziss und Goldmund von Hermann Hesse, immer im Streit mit dem Weltlichen, also Musik, Theater, das kam ja dann und man reift ja dann auch und denkt auch an die Konsequenzen, die in der katholischen Kirche mit dem Beruf verbunden sind. Mhm. Und dann schlug irgendwann das Pendel um und ich habe das nicht bereut.
Aber Sie haben sich da nicht ganz von der Kirche abgekehrt?
So. Nein, ich bin bekennender Katholik, okay, und hadere sehr mit allem, was passiert. aber dieses Kontemplative, sich auch mal wieder fallen lassen und sich auf die Texte einlassen, das ist immer eine ganz gute Sache, dass man da den Kopf auch nochmal freikriegt, mhm, und über andere Dinge nachdenken kann.
Dann ging es weiter. Jetzt ist es ja aber so, man studiert ja nicht Intendanz. Ja. Welches war denn Ihr Weg? Zunächst Schauspiel studiert oder?
Also ich wollte gar nicht Intendant werden. Für mich war seit Charot die Regie ganz oben. Und damals gab es noch nicht so viele Regieklassen fürs Musiktheater. Also Götz Friedrich in Hamburg hatte das gerade mal aufgebaut. Ich hatte mich auch an der Falkenberg-Schule beworben für Regie. Da ein unglaublich geniales König-Lear-Konzept eingereicht. Hat aber nichts genützt. Und dann habe ich Theaterwissenschaften gewählt in München, gar nicht mit einem konkreten Ziel, sondern eher, es steckte das Wort Theater drin, dass man mal loslegen kann. Meine Eltern und Großeltern haben das zum Glück auch unterstützt. Wobei natürlich in einer Familie immer diskutiert wird, lern doch erstmal was Richtiges, also ein Brotberuf und dann können wir weitersehen. Und ich war aber stur und die haben das dann auch mitgemacht. Und in München hatte ich das große Glück, dass ich dann im Rahmen des Studiums den August Ebening kennenlernte, den damaligen Generalintendanten, der ja weltweit und auch in Bayreuth inszeniert hatte. Und das war wirklich ein Glücksfall. Hm.
Dann gab es aber tatsächlich auch ein abgebrochenes Studium, ne? Nämlich Theaterwissenschaften in München. Warum abgebrochen? Keine Lust mehr gehabt?
Nee, weil der Ebening mich engagiert hatte.
Also das war die Kunst. Jetzt haben wir den Link.
Das war
dann der Auslöser.
Ja, ich hatte studiert, hatte sehr früh die Chance, auf der Institutsbühne eine Inszenierung zu machen, Antigone von Anouilh. Und ich war natürlich jung und vermessen und habe Ebening eingeladen und er kam auch tatsächlich, was er sonst eigentlich nicht so oft machte. Es war also irgendwie eine Fügung. Und dann lud er mich in sein Büro ein paar Tage später und guckte mich so an und sagte, wieso studieren Sie Theaterwissenschaften? Und dann habe ich gesagt, naja, wieso dozieren Sie Theaterwissenschaften? Dann hat man schon mal eine gewisse Humorebene. Und dann meinte er, nee, also man sieht, da wächst ein Regisseur und Sie müssen in die Praxis und ich gucke mal, was ich tun kann. Und in der Hinsicht war er unglaublich treu und konsequent und hat dann mir die Möglichkeit gegeben, als zweiter Assistent dann an der Bayerischen Staatsoper bei den Opernfestspielen ausgerechnet auch noch Jean d'Arc Aubuchet von Honecker zu machen mit ihm. Und und daraus entwickelte sich eine weitere Assistenz. Dann riet er mir, ans Stadttheater zu gehen, um das zu verstetigen. Er war ja nicht mehr ein Abendintendant, er war ja über den ganzen Staatstheatern als Generalintendant, hatte also nicht so eine Besetzungshoheit im Festensemble. Und so kam ich dann nach Bielefeld. Und Bielefeld war damals unglaublich aufstrebend, das sogenannte Wunder von Bielefeld durch John Dew mit den Ausgrabungen. Es war, glaube ich, das erste Theater, was so ganz extrem und kontinuierlich Opern ausgegraben hatte. Insbesondere verfemte Opern, war also extrem spannend. Mhm. Und so gesehen rutschte ich dann sofort ins Festengagement. Und dann war ich wieder bei Everding, beim Ring in Warschau und bei den Meistersingern in Meiningen, sodass ich dann nicht mehr das Comeback erreichte zur Universität. Ja. Ich bedauere es ein bisschen. Auf der anderen Seite hätte der Weg auch schlimmer laufen können.
Naja, es gibt, glaube ich, Schlimmeres als letztendlich als Intendant in Ulm zu landen. Ne? Den haben wir nämlich genau heute hier, den Intendant des Ulmer Theater, nämlich Karl Metzger, im Gespräch hier bei uns in der Plattform. Wir machen jetzt mal nochmal einen kurzen Musikbreak. Ich bin mal gespannt, was Sie jetzt für mich auch ausgesucht haben. Und danach wollen wir mit ihm mal über die Tücken einer neuen Stadt reden und einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen. Die Plattform. Auf der 102,6 Megahertz, wie alle vier Wochen, haben wir Gäste aus dem Ulmer Theater hier bei uns im Studio. Heute sind das zwei Herren, die nicht unwesentlich die Geschicke des Hauses leiten und begleiten, vor allem wenn es um programmatische Belange geht. Einer davon ist der neue Intendant Kai Metzger, mit dem wir zuletzt über die Schulzeit, Studium und den dazugehörigen Werdegang gesprochen haben. Jetzt nähern wir uns mal dem Heute. Sie waren ab 1999 durchgängig Intendant. Zuerst am Nordharzer Städtebundtheater, ab 2005 dann im Landestheater Detmold und jetzt in Ulm. Wie wird man denn eigentlich so Intendant? Ruft da jemand an und sagt, wir könnten uns vorstellen, dass du gut zu uns passt, stell dich mal vor den Gemeinderat und erzähl denen was und dann bist du Intendant? Oder wie funktioniert das eigentlich ganz genau?
Also tatsächlich so. Ich hatte es nicht auf der Agenda, hatte auch mich nie beworben um eine Intendanz. Für mich war die Regie die Leidenschaft. Ich hatte in Halberstadt, Quedlinburg viel inszeniert und dann kam tatsächlich der Anruf des Amtsinhabers, Gero Hammer, der sagte, ja, hören Sie mal, ich gehe jetzt bald in Rente, die beginnen jetzt mit einer Ausschreibung und haben Sie nicht Interesse, ich fände es sehr gut und würde das auch inhaltlich flankieren. Und wenn man dann so eine Anfrage bekommt, dann kommt man auch ins Grübeln, ob das vielleicht doch ein Beruf sein könnte, den man machen möchte. Und dann habe ich gedacht, okay, du hast ja nichts zu verlieren, probier es einfach mal. Und dann war es natürlich ein ordentliches Ausschreibungsverfahren, klar. Allerdings hatten die Internen auch schon viel gesprochen. Er kennt das Haus, er hat das gemacht, jenes gemacht und der Vorgänger empfiehlt ihn. Und da waren also die Türen schon einen Spalt weit offen. Und das war meine erste Intendanz. Harte Schule, weil sehr schwerer Standort, großer Existenzkampf. Eigentlich jedes Jahr immer die Frage, haben wir genügend Mittel, wird nicht gekürzt und. Das ist aber eine tolle Schule gewesen und hat auch, wie soll man sagen, in dem ganzen Haus eine unglaubliche Energie freigesetzt, einen tollen Teamgeist entstehen lassen, dass man immer wieder mit Qualität und mit Leidenschaft und mit einem hohen Engagement auf diese Unsicherheiten geantwortet hat. Und das möchte ich nicht missen. Das ist echt eine gute Schule gewesen.
Ja, und dann ging es weiter nach Detmold, wo sich da, glaube ich, auch jetzt so, wir hatten ja bereits Leute jetzt von der neuen Crew, sage ich mal, da. Detmold ist ja so eine, für viele auch eine gemeinsame Vergangenheit. Sie haben einige mitgebracht. War ganz nett, das letzte Mal zu erfahren, dass das auch so ein bisschen als wir ziehen mit der Familie um definiert wurde, was ich sehr schön finde. Was war für Sie die Motivation, nach Ulm zu kommen? Eine pragmatische oder eilt Ulm guter Ruf voraus? Oder war das eine logische Konsequenz aus irgendeiner Überlegung?
Das ist eine Mixtur aus verschiedenen Faktoren. Ulm selbst ist natürlich eine attraktive Theaterstadt, hat eine unglaublich tolle Theatergeschichte mit namhaften Persönlichkeiten, die hier gearbeitet haben. Ich habe parallel gespürt, 10. Spielzeit, 11. Spielzeit, Detmold, man hat den Kreis allmählich ausgeschritten und es tut dem Hause gut, aber auch einem selber, wenn man wechselt. Und als diese Ausschreibung von Ulm da war, habe ich mit einigen Kollegen telefoniert, von denen ich wusste, dass sie hier waren. Und habe gesagt, ja, das ist diese Ausschreibung, was meinst du denn? Und es kam eigentlich immer aus der Pistole geschossen, Ulm ist toll und da musst du hin. Und das hat einen natürlich total motiviert. Ich kannte Ulm vorher, ich hatte einmal während meines Studiums Ulm besucht, der Mann von La Mancha. Und dann später noch während meiner Intendanz in Detmold habe ich hier Verbrennungen mir angeschaut, weil ich mit dem Regisseur ins Gespräch kommen wollte und wusste also, ja, die Stadt, der hohe Turm, das schöne Theater. Und dann auch eben diese Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, wirklich Ulm ist toll. Und da begann es dann zu kribbeln und man hat ja sich auch mal da und dort beworben, aber hier ist ganz schnell das Gefühl entstanden, du willst das, du musst das kriegen. Und ja, also bis heute ist jetzt eine kurze Zeit, habe ich es noch nicht bereut. Ich hoffe, die, die mich gewählt haben, auch noch nicht. Aber so kommt das dann.
Ja, ja gut, er hat es gekriegt. Spannend ist ja so ein Neustart eh grundsätzlich und nicht selten auch mit ein paar, wenn man ganz ehrlich ist, ein paar Kieselsteinen im Schuh verbunden. Es ist jetzt das dritte Mal gewesen, dass Sie eine Intendanz angetreten haben. Ist Ulm im Vergleich zu Haberstadt oder Detmold schwer zu erobern gewesen?
Ich glaube, also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt nach dem ersten Quartal, was hinter uns liegt, eigentlich nicht. Ich habe gerade so überlegt, also Detmold war schwieriger, weil das Haus extrem schwierig ist. Es ist ja eine Landesbühne, also bespielt ein wunderbares historisches Gebäude, hat aber 250 Abstecher im Jahr. Und da sind natürlich die strukturellen Auflagen und Fallen extrem groß gewesen. Und Ulm ist ein richtig klassischer, schöner Stadttheaterbetrieb. Natürlich auch mit vielen Dingen, die wir jetzt erfahren und neu regeln müssen zum Teil oder auch lernen müssen. Aber so insgesamt muss man sagen, das Haus kann man wirklich gut entgegennehmen für einen selber. Und ich war auch sehr dankbar für, also bei all denen, die schon länger hier sind, die im Team geblieben sind, wie die ihre Türen aufgemacht haben, wie die einen unterstützen. Das ist echt vorbildlich.
Letztendlich als Person des öffentlichen Lebens, die Sie zwangsläufig sind, als Intendant in einer Stadt wie Ulm sowieso, ne, neu in eine Stadt zu kommen, ist in die keine Metropolen sind, muss man sagen, wo es vielleicht viele andere Dinge gibt, über die man sich aufregen kann. Deswegen auch der da gibt die lokale Presse, die hat so wenig anderes Material, dass sie sich dann sogar über ein neues Logo wie ein Staatsakt aufregen kann. Das ist nicht immer ein Spaß, das wissen wir, glaube ich, alle. Aber jetzt so mal die Frage, jetzt sind wir ja ein bisschen in die Ruhe reingekommen, wir gehen Richtung erstes Weihnachten und die Spielzeit läuft, die läuft sehr gut. Man liest viel Gutes über die Inszenierung, muss auch sagen, das, was ich bisher gesehen habe, finde ich auch richtig klasse. Wie sehen Sie selbst denn jetzt Ihren Start so im kurzen Rückblick, nachdem es ja im Moment jetzt einfach mal rund läuft?
Also ein dickes Häkchen können wir alle machen. Wir haben mit dem Premierenmarathon begonnen, das war, glaube ich, eine richtige Entscheidung. Ein großer Kraftakt für das Haus, für alle Sparten. Aber man hat da gleich so eine Duftmarke gesetzt, wir sind da, wir wollen was, wir haben was zu erzählen. Und ich denke, dass die ersten Inszenierungen insgesamt sehr rund gelaufen sind, dass wir ins Münster durften mit Judas, war ein schönes Signal in die Stadtgesellschaft hinein. Und was natürlich sehr entscheidend war, wie funktioniert die ganz, ganz, ganz neue Sparte im Ballett? Alle anderen Sparten sind ja ein bisschen gemischt geblieben mit ehemaligen Kollegen und neuen Kollegen. Ballett ganz neu und Rainer Feistel hat da eine unglaublich tolle Arbeit geleistet, indem er 10 Tänzerinnen und Tänzer, die sich vorher nicht kannten, zu einer Kompanie geformt hat. Und als nach seiner Premiere dann wirklich fast ein Aufschrei im Theater zu hören war, im Applaus, der Euphorie, war das für mich der Punkt, wo ich sagte, jetzt hast du die ersten Hürden genommen. Und das Publikum ist auf seiner Seite. Das hätte auch anders kommen können. Absolut. Man steckt ja nie drin, man kann sowas ja auch nicht hundertprozentig planen. Und von daher gesehen, da bin ich sehr, sehr glücklich drüber.
Ja, man muss ja auch sehen, dass Roberto Scafati wirklich tiefe Spuren hinterlassen hat. Und mit seiner Kompanie hier eigentlich, man muss das wirklich sagen, dem Tanz eher so richtig diese Aufmerksamkeit in Ulm wieder zurückgeholt, die das davor gar nicht hatte. Das ist natürlich, wow, das sind riesengroße Fußspuren, wenn man da reingeht. Da kann man sich entweder drin verlieren oder man kann sie auffüllen und neu machen. Und ich glaube, das ist euch gut gelungen. Man hat tatsächlich viel Gutes gehört. Gratulation, es ist ein toller Start gewesen bis jetzt.
Die Fußspuren von Stuttnitz sind auch sehr groß, was die Schuhgröße anbelangt.
Er ist ein hochgewachsener Mensch, ne? Das ist richtig. Wie sieht's denn so mit Ulm selber als Stadt aus? Jetzt so nach den ersten Monaten, ein Schrägstrich ja auch schon fast ein Jahr, weil man da war ja immer wieder. Sind die Stadt und Karl Metzger denn schon per Du und wenig befreundet?
Gut Ding braucht Weil. Ich habe natürlich erstmal wahnsinnig viel im Theater zu tun. Natürlich versucht man schon in die Stadtgesellschaft hineinzudenken und da haben sich auch sehr, sehr schöne Dinge ergeben. Natürlich bin ich mit vielen Kulturinstitutionen im Kontakt. Es war toll, dass die Ulmer Spatzen in der ersten Musikpremiere waren, Musiktheaterpremiere waren. Ich bin natürlich mit Frau Date vom Museum im Gespräch. Wir waren letztens gemeinsam, Jasper Brandis, der Chefdramaturg und ich, am Oberen Kuhberg und das mal angeschaut und überlegt, ob man da auch Querverbindungen herstellen kann. Und wir überlegen auch für die nächste Spielzeit durchaus das ein oder andere Projekt, was nicht im Theater stattfindet, sondern dass wir auch weiter in die Stadt hineindenken. Wir hatten die Kneipennacht, wo wir eine wunderbare Bewanderung mit Kunstacts der unterschiedlichen Lokalitäten hatten hier in Ulm. Also das ist schon sehr, sehr gut. Es fehlte einfach auch noch ein bisschen Zeit, das kann man ganz ehrlich sagen, so ins Persönliche hineinzugehen. Also ein oder andere Jahr, aber das hält sich noch sehr in Grenzen. Das muss man auch nicht übers Knie brechen.
Gut, Stadt will Weile haben.
Ja.
Okay, gut. FreeFM, die Theaterplattform heute mit Kai Metzger und Jasper Brandis. Über den Ersteren haben wir gerade einiges erfahren und ich könnte eigentlich noch eine ganze Weile weiter mit Ihnen plaudern. Mit dem Letzteren werden wir aber nach dem nächsten Musikstück reden, weil wir haben schon Halbzeit. Die Plattform auf Radio FreeFM. Heute, wie bei uns alle vier Wochen, eine Plattform rund ums Theater Ulm, beziehungsweise mit Studiogästen, die am Theater ihrer Arbeit nachgehen. Das war heute bisher der Intendant Kai Metzger. Jetzt wenden wir uns dem zweiten Gast zu, Jasper Brandis. Er sagt selbst, eine Bahncard 100 ist für ihn eine gute Investition, denn er ist der Mann, der oft auf Reisen ist, sei es als Gastregisseur an anderen Häusern, auf dem Weg zu seiner Freundin nach Berlin, habe ich gelesen, oder die Kinder in Hamburg besuchen. Heute hat er keine Bahncard gebraucht, sondern nur knapp 10 Minuten Fußmarsch, wenn überhaupt, vom Theater hierher, respektive von seiner Bleibe. Aber auch dieser Weg war ihm nicht zu weit und ich begrüße jetzt nochmal Jasper Brandis. Hallo, Tag.
Hallo.
Er ist der neue Schauspieldirektor, der mit Kai Metzger gekommen ist und er hat eine Stadt in seiner Geburtsurkunde stehen, die wie nur wenige auf der Welt Coolness und Weltläufigkeit atmet, nämlich New York. Waren Ihre Eltern auf der Durchreise oder ist die Familie aus Amerika?
Ja, das war schon eher eine Durchreisegeschichte. Das ist tatsächlich, mein Vater hat da gearbeitet und seine Stelle in Deutschland wurde, er hat eigentlich nur ein Jahr da verbracht. Und zwar, es wird noch ein bisschen cooler, es war nicht nur New York City, es war sogar die Bronx.
Oh, wow.
Im Bronx Hospital war er Kinderarzt und dann wurde seine Stelle in Hannover, die medizinische Hochschule war nicht fertig gebaut, das heißt, es wurde ein Jahr rausgestellt und er blieb ein Jahr länger, sie blieben ein Jahr länger und das führte zu meiner Geburt in der Bronx.
In der Bronx.
Ich glaube, als einziges weißes Baby zwischen lauter Schwarz.
Das ist mal ein cooler Start, würde ich sagen.
Ist gar nicht
oder?
Schlecht.
Das hat ja irgendwie schon was. Also das meinte ich so mit dem Coolness-Faktor.
Ja, ja. Ne? Ich habe dann nach 3 Monaten allerdings entschieden, nach Deutschland umzuziehen.
Mm, okay. Ja gut, war dann halt doch nicht so mit dem Big Apple und nein. So. Die Kindheit und Jugend, die haben Sie in Deutschland verbracht, nämlich in Hamburg, habe ich gelesen. Ist das falsch?
Nee, das ist leider nicht so. Das ist, meine Eltern sind Hamburger, aber wir sind nach Hannover gezogen, als ich 3 Monate alt war. Dann nach Marburg später.
Okay.
Und dann nach Freiburg. Und dann bin ich zum Studium nach Hamburg
gegangen. Alles schöne Städte, ne?
Ja, alles prima. Oh. Ja.
Hamburg war dann also der Platz, wo es sie hingezogen hat zum Studieren. Mhm. Und tatsächlich, glaube ich, Jura, ne?
Ja.
Das fand ich jetzt ganz spannend, nämlich nichts mit Bühne und Theater, allerdings dann doch auch parallel bereits geschauspielert, wenn ich das richtig rausgelesen habe. Wann hat das bei Ihnen angefangen mit dem Interesse an der Schauspielerei, beziehungsweise wodurch? Gab es da irgendwas im Hintergrund vom Jurastudium oder war es schon früher?
Das war deutlich früher, ja. Das war auch in der Schule, es war wahrscheinlich so eine ähnliche Zeit wie bei Herrn Metzger, so mit 13, 14. Da war es allerdings das Schultheater sehr stark. Das war auch, ich war auch eher ein schüchterner Typ und das hat mir sehr gut gefallen, da aufzutreten und Dinge zu tun. Und bin dann auch, und dann gab es auch tatsächlich so ein Schlüsselerlebnis gab es auch. Da war ich 16 oder 17, da waren wir auf Studienfahrt in Wien, da habe ich Mein Kampf von Tabori gesehen. Mit ihm selber, ja. Er hat es selber inszeniert und auch selber mitgespielt. Und der große Ignaz Kirchner hat den Schlomo gespielt. Und das hat mich wirklich weggepustet. Da haben wir jeden Abend Theater geguckt, habe ich auch Heldenplatz gesehen, damals die Uraufführung. Und Minetti und so. Das war sehr prägend. Und dann viele eigene Erlebnisse. Ich hatte das nur nie so richtig als Beruf auf dem Schirm. Also so, ich habe in der Schule habe ich mit einem Freund einen Film gedreht. Da habe ich mitgespielt. Der hat dann später noch professionellen Film gedreht. Da habe ich dann wieder mitgespielt, da war ich schon im Jurastudium. Und da fiel mir während des Studiums, was ich eigentlich gern gemacht habe, also das Studium hat mich interessiert, es interessiert mich nach wie vor, fiel mir aber auf, dass ich das eigentlich nicht beruflich machen will, sondern dass ich eigentlich zum Theater will. Und dann habe ich mich beworben, habe eine Hospitanz am Schauspielhaus gemacht und kriegte eine Assistenz angeboten. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich jetzt noch schnell mein Studium fertig.
Hat das, und ist da, abgeschlossen?
Ja.
Also mein Chef, in schlechten Zeiten könnte man dann auf das Jura zurückkehren.
Ja, genau. Nein, im Grunde eigentlich nur, um es mir selber zu, eigentlich so mit dem Gefühl, es nicht mit sich rumzuschleppen, als was, was ich nicht gekonnt hätte. Der damalige Intendant, mein Chef, Herr Baumbauer, hat mich auch ein bisschen ausgelacht, meinte, wenn Sie das brauchen, ich habe meins abgebrochen, aber machen Sie ruhig.
Ja, vielleicht gehört es zum guten Ton, abzubrechen.
Ne? Vielleicht, habe ich dann auch gedacht, dachte ich, vielleicht mache ich einen Fehler, vielleicht bin ich zu...
Aber also ich habe jetzt auch kein abgebrochenes Studium, ich habe noch nicht mal eins angefangen. Aber
das, das ist noch besser.
Das, ja, ich dachte irgendwie, nee, brauch mal. Okay, während des Jurastudiums dann, ich glaube, Sie hatten es gerade sogar indirekt schon kurz angeschnitten, fürs Fernsehen gedreht und zwar 1993 eine Hauptrolle in dem ZDF-Fernsehspiel Außerirdisch. Ich habe den Trailer gefunden von Florian Gärtner. Danach liest man in der Vita nur noch Regiearbeiten. Waren diese Dreharbeiten irgendwie schuld daran, dass dass sie dann doch Schauspieler geworden sind, respektive auch gleich mal Schluss gemacht haben mit dem Fernsehen?
Ja, aber irgendwie alles zusammen.
Alles zusammen.
Also man hat ja, ich habe gemerkt, ich will ans Theater und irgendwie auch, dass ich nicht zum Film will. Das habe ich auch gemerkt, dieses merkwürdige, also ich finde Film ganz toll und meine Freundin spielt im Film, und aber das merkwürdig Abstrakte an dem Vorgang, dass man sich jetzt einmal den Kopf dreht und dann nochmal zwei Sätze sagt, das wird irgendwie geschnitten und dann entsteht eine Emotion. Ganz so ist es natürlich nicht, aber es ist trotzdem, ich glaube, dass beim Film natürlich das, was bei der Regie Spaß macht oder für den Schauspieler beim Theater mehr Spaß machen kann, diese Selbstverantwortung, dass man jetzt im Schnitt beim Film, hat der Regisseur ja viel mehr Spaß daran, die Montage zu machen und aus dem Material was zu formen. Das ist beim Dreh gar nicht so im Vordergrund. Unterschiedlich ist, will ich mir auch nicht anmaßen, aber es hat mich dann doch sehr zum Theater gezogen. Also einfach, weil der Prozess so schön ist und weil man ja in dem Prozess mit den Schauspielern zusammen ist, viel stärker.
Später dann auch nicht mehr der Film gespielt?
Nö, eigentlich gar nicht mehr gespielt. Ich habe neulich mal derselbe Regisseur hat einen Tatort gedreht vor 4 Jahren. Da hatte ich die kleine Rolle Anwalt Dr. Hansen im Kieler Tatort. Da habe ich tatsächlich meine Freundin kennengelernt, die da spielt. Aber
cool. So. Wie viele Sätze waren es?
So ein paar. Ja, ich glaube, was habe ich gesagt? So geht das nicht, Herr Borowski. Ich glaube, das habe ich, gesagt, und noch irgendwas.
Immerhin, Herr Borowski.
Zwei Drehtage. Ich hatte.
Ja, ist doch schön.
Ja.
Kann man mal machen zwischendurch.
Ja, also auch ein Häkchen dran, das ist auch so ein dicker Haken.
Und wenn man Rolle dann, noch eine wichtige Frau kennenlernt gleichzeitig, das ist...
So, jetzt haben Sie sozusagen, jetzt haben wir das Berufliche und das Romantische in einem abgehakt.
Eins hat mich dann doch noch interessiert. Staatsexamen Jura, also zumindest abgeschlossen, was ich Respekt. Was für ein Fachgebiet war es denn?
Jura macht man, das erste Examen macht man über alle Fachgebiete.
Ach so, ich hatte allerdings, okay, da kenne ich mir zu wenig
aus. Man macht die drei großen, man wird geprüft in den drei großen Fächern. Das ist eben das Öffentliche, das Privatrecht und das Strafrecht. Weil Strafrecht eigentlich öffentliches Recht ist. Und dann hatte ich einen Schwerpunkt, das war Rechtsphilosophie.
Also das war sozusagen... Das hat mich jetzt noch brennend interessiert, ne? Ja. letztendlich dann eigentlich gar kein theaterdienliches Studium gemacht, oder?
So. Ja, wobei man sagen muss, dass das Jurastudium natürlich auf ganz vielen Ebenen auch dienlich ist, wenn man so sich sortiert. Es ist ein sehr umfassendes, man guckt ja in ganz viele Bereiche im Leben rein und das hat ganz viel mit Struktur zu tun. Die eigene Kopfdisziplin, aber das ist vielleicht auch gar nicht der Punkt. Es gibt ja ganz viele Juristen, die A, am Theater und B, in der Kultur arbeiten. Das sind, da landen ja immer wieder welche. Und das hat zum einen sicher damit zu tun, dass Leute dieses Studium ergreifen aus einer gewissen Ziellosigkeit und nicht genau wissen, was sie tun sollen. Aber das andere ist, dass es auch so, es gibt schon etwas, das habe ich gestern auch gesagt, die Juristen müssen das Leben in irgendeiner Form greifen. Die müssen ja zufassen verbal und müssen das in eine Struktur legen. Daran scheitern sie auch eigentlich in 100% der Fälle, meiner Meinung nach. Die versuchen mit Worten im Grunde etwas einzufangen, was überhaupt nicht einzufangen ist. Und so viel anderes tun wir auch nicht. Wir müssen eigentlich auch immer überlegen, wie viel Form brauchen wir, um etwas zu erzählen und wie viel Form ist zu viel, was erstickt das Leben auf der Bühne. Das heißt, man ist ja immer auf dieser Suche sozusagen, das ist ein Spannungsfeld zwischen dem Inhalt und der Form. Und in diesem Spannungsfeld ist Jura auch total spannend, also weil es so hilflos ist oft und dann so unpoetisch.
Und wenn der Jurist dann auch noch Rechtsanwalt wird, dann muss er eigentlich auch ein guter Schauspieler sein.
Das kommt dann auch, wobei das
also spätestens vor Gericht. Ne?
Genau, kommt auf die Form kommt dann wieder im Strafrecht wahrscheinlich. Die müssen immer ein bisschen Theater spielen.
Ja. Ja, das ist schon so das große Drama. Ne? Ja. Aber wir waren jetzt tatsächlich bei dem Thema, also theaterdienliches Studium, habe ich jetzt mal so genannt, war da nicht hinten dran. Ist das für einen Regisseur auch gar nicht so wichtig? Das meine ich jetzt überhaupt nicht abfällig.
Nee, meine ich auch nicht. Ich weiß das nicht. Ich sage Ihnen das ganz ehrlich, weil das war natürlich so, ich habe mich natürlich beworben dann, als ich auf die Idee kam in Hamburg und kam auch in die letzte Runde. Ich habe mich überbeworben, Hamburg ließ mich in die letzte Runde und da saß dann Herr Flimm und Herr Nehl und alle möglichen Leute und Herr Brauneck und die haben mich dann interviewt. Und dann waren nur noch 14 Leute, glaube ich, und 7 wurden genommen und ich wurde abgelehnt mit der Begründung, ich wollte es nicht genug, weil ich gesagt habe, ich mache mein Studium noch fertig. Also das war so ein bisschen dieses Bild von man muss brennen, man muss alles über den Haufen werfen. Ich hatte allerdings 2 Wochen später dann das Angebot, fest ans Schauspielhaus zu gehen. Das heißt, diese Klasse, die dann mit mir sich da beworben hat, ist parallel zu mir diese 3 Jahre dann da unterrichtet worden und ich war 3 Jahre lang fest als Assistent da, habe lauter Leuten assistiert. Und ich würde nicht sagen, dass das Assistieren ein sehr guter Einstieg in den Regieberuf ist, weil man eigentlich das Dienen lernt und man muss ja ein bisschen sein Ego pflegen, um vor so einer Gruppe zu stehen. Aber gleichzeitig muss ich sagen, dass von den 7 Leuten kaum noch einer Regie macht und ich bin dabei geblieben. Insofern ist das für mich vielleicht der richtige Weg gewesen. Ich glaube aber, dass man natürlich, ich kenne jemanden, der sagt, Regie kann man nicht unterrichten. Der Perceval ist das, mit dem ich mal assistiert habe. Der sagt, Regie kann man nicht unterrichten. Der hat trotzdem den Regiestudiengang in Ludwigsburg geführt, weil er sagt, was man aber machen kann, ist den Leuten einen Raum geben, sich auszuprobieren. Und dieser Raum ist natürlich freier an so einer Hochschule als an einem Stadttheater oder einem Staatstheater, wo man dann erstmal gleich ins Haifischbecken springt. Was nicht immer ein Haifischbecken ist, aber potenziell natürlich eins ist. Ja.
Man könnte ja auch Piranhas sein.
Ja, genau, oder Barracudas sind
Barracuda auch übel. So, jetzt wären wir eigentlich an dem Punkt, wo wir normalerweise Musik machen würden. Ich schmeiße aber gerade meinen Blick auf die Uhr und ich würde es eigentlich jetzt fast schade finden, wenn wir jetzt abbrechen, weil wir würden dann in die Bedrängnis kommen, dass uns die Zeit nach hinten fällt. Deswegen, sometime break the rules, werde ich jetzt einfach mal unser Gespräch weiterführen. Oder ist kein Glas Wasser jetzt zu reichen für den Redner, aber Jasper Brandes ist heute bei uns in der Theaterplattform zu Gast. Mit ihm unterhalten wir uns auch schon eine ganze Weile. Er ist am Theater Ulm und aktuell der Schauspieldirektor und ein Mann, der gerne und oft unterwegs ist, hatten wir ja schon drüber geredet. Was würden Sie sagen, wie viel Zeit pro Monat verbringen Sie auf Reisen? Wahrscheinlich vorrangig im Zug, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Das hängt natürlich immer nur Zug, ich habe kein Auto, aber es hängt natürlich immer davon ab, wenn ich inszeniere, dann geht es gar nicht so viel, aber dann doch viel. Ja. Mhm. Also das sind ja auch Distanzen von 7 Stunden oder sowas nach Berlin und Hamburg, das heißt, das sind schon lange Strecken, ja. Aber das ist, ich sag immer, ich habe ein bisschen Hornhaut auf der Seele, was das Zugfahren angeht. Ich steige ein, versenke mich in irgendwas und steige wieder aus. Und ich mache da meine Arbeit.
Und dazwischen ist der
das ist die Glocke, die sozusagen, Glocke, durch die ich da reise. Und dann ist es aber auch, dann habe ich Sachen geschafft und dann bin ich eigentlich ganz entspannt damit. So manchmal, es gibt natürlich diese Phasen, wo man die Leute im Zug nicht mehr riechen möchte oder wo man einfach wo man soziophob wird, bis hin zu starken misanthropischen Gefühlen, aber
da wünscht man sich, man hätte alleine einen Abteil. Ne?
So ist es. Man einen ICE auch, für sich, das wäre mal
super was, Sache. Oder also ich fahre auch sehr gerne und viel Zug und ich liebe es auch, Zug zu fahren. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ja. So dieses Wegtauchen. Man hat da nämlich Zeit. Man weiß, es bringt jetzt eh nichts. Genau. Ja, also ich kann jetzt auch neben dem Zug herrennen. Ich werde nicht schneller dort sein. Also kann ich mir die Zeit jetzt nehmen für was auch immer. Und vor allem stört mich niemand, außer vielleicht der mir gegenüber sitzt
und
hässlich laut telefoniert.
Oder ja, so. Oder die gerne gucken die jetzt auch Fußballübertragungen live ohne Kopfhörer. Das ist auch,
ja, das ist auch sehr angenehm.
Sehr sozial.
Ja, jetzt bin ich ganz vom Thema abgekommen, vor lauter Reisen. Aber ja, genau, Reisen ist auch ein Stichwort, wenn man dann so viel unterwegs ist. Und das klingt für mich eben, als ob man viel unterwegs ist. Hat man denn überhaupt einen echten Wohnsitz oder ist das nur so ein vertrautes Hotelzimmer?
Ja, das kann ich nach den 3 Monaten noch nicht so richtig sagen. Also wir haben eine Wohnung in Berlin, schöne Wohnung, da leben wir zusammen. Da kommen auch meine Kinder hin am Wochenende und der Sohn meiner Freundin und sie auch. Wir wohnen da.
Auch.
Das ist schön, zentral, das ist eine ganz schöne Wohnung, schöne Altbauwohnung. Das ist aber auch jetzt sozusagen neu mit diesem Umzug hier nach Ulm, haben wir das gemacht. Hier in Ulm habe ich eine ganz kleine und in Hamburg habe ich eine Eigentumswohnung, wo ich auch noch 1,5 Zimmer für die Kinder und mich habe für den Fall, dass sie es nicht schaffen.
So, okay.
Das ist das Modell. Das ist natürlich ein relativ aufwendiges Modell. Und tatsächlich hat gerade ein guter Freund, der Bühnenbildner, mit dem ich hier oft arbeite, Freihils, hat mich auch gefragt, wo bist du denn jetzt zu Hause? Und ich sagte, ehrlich gesagt, weiß ich es noch nicht. Also noch glaube ich, hat sich das nicht eingestellt. Berlin schon, Ulm aber auch. Und irgendwie. Das ist so im Moment auch gar nicht so nötig, habe ich das Gefühl. Also im Theater sicher. Da bin ich auch die meiste Zeit, wenn ich hier bin. Insofern.
Ja, das Theater ist eigentlich die Wohnung, ne?
So ein bisschen, ja.
So klingt das irgendwie, ne?
Wir sind verheiratet mit dem Theater, das ist meistens so, ja.
Kinder war so ein Stichwort gerade. Ich habe mir das gerade so vorgestellt. Was sagt der Papa, wenn eins der Kinder ankommt, sagt, ich werde Schauspieler?
Ja, da kann ich mich nicht wirklich in den Weg stellen. Ich kann ihm allerdings relativ genau zeigen, worum es da geht. Da kann ich ihn mal mitnehmen. Dann. Sieht aber nicht danach aus.
Immer noch Lust drauf.
Sieht nicht danach aus. Nee, ich glaube nicht.
Okay. Ich habe gesehen, nur, Sie haben in der Spielzeit 15, 16 schon mal in Ulm inszeniert. Und zwar Kasimir und Caroline war das. War das jetzt Zufall, wieder hier zu sein? Und dann auch noch als Schauspieldirektor? Oder gab es da irgendeine Bridge?
Es gibt so verschiedene Bridges, ne? Aber wir haben, also ich habe ja in Detmold drei Jahre lang 3 Inszenierungen gemacht, glaube ich. Mhm. Ja. Und ich habe bei Andreas von Schuttnitz 2 Inszenierungen gemacht. Das war nicht nur das Kasimir, sondern auch jetzt vor kurzem noch von Hans-Henny Jahn, die Krönung Richards des Dritten. Das war immer eine sehr schöne Zusammenarbeit mit Andreas. Und als Herr Metzger das bekam, habe ich das sofort mitbekommen, weil Herr von Schuttnitz mich angerufen hat, gesagt, der wird das.
Ah ja.
Und daraufhin habe ich ihm sehr schnell gratuliert und dann sind wir eigentlich ziemlich bald ins Gespräch gekommen. So kam das. Ich habe das nie gemacht vorher, so eine feste Stelle. Ich war immer frei. Mhm. Deshalb ist das jetzt eine schöne, große Herausforderung.
Ja. Schön, ja, okay. Gut, jetzt mache ich auch gar nicht mehr so weiter, weil ich habe immer eben diese Uhr im Nacken. Ne? Lass uns doch jetzt einfach gemeinsam noch ein bisschen über das reden, was jetzt so demnächst noch ansteht. Die nächsten Monate. Premieren haben wir hinter uns und zwar ganz schön viele, aber da stehen ja bestimmt auch schon wieder irgendwelche anderen in den Startlöchern. Herr Metzger, was erwartet uns denn so in den, sage ich mal, was gibt es noch vor Weihnachten nochmal irgendwas,
ja, was rausknallt? Noch einiges. Also wir beginnen heute mit den Proben Lucia di Lammermoor. Ansgar Haag, mein Vorvorgänger, wird die Proben leiten. Das ist eine Kooperation mit dem Theater Meiningen, Premiere kurz vor Weihnachten. Also große italienische Oper. Wir sind momentan ein bisschen in der regionalen Phase. Wir hatten die Premiere Weiße Rose im Podium. Und dann schießen wir den Ball rüber in die Scharbarte Schauspiel.
Genau, da kommt jetzt das Weihnachtsmärchen als nächstes, glaube ich. Das kommt als erstes jetzt der Räuber-Hotzenplotz. Die werden gerade eingerichtet da. Mhm. Das verspricht sehr lustig zu werden. Und dann kommt unser Uli H. Abend, Aufstieg und Fall des Uli H., eine deutsche Wurstjade, und darum ging es gestern hier in der
Man muss dazu sagen, für die, die es jetzt nicht wissen, Jasper war gestern Abend auch bei uns zu Gast, also irgendwie kriegt er jetzt ein Abo dann demnächst, und zwar in unserer Fußballsendung Herrengedeckt, und da ging es eben wahrscheinlich um dieses Stück. Ne?
Da ging es um Uli H., der ja gerade in aller Munde ist, weil er medial gerade wieder sehr sichtbar geworden ist. Und da er ein Ulmer ist und da es eine sehr interessante öffentliche Figur ist, haben wir darüber einen lustigen Abend schreiben lassen, der jetzt auch in die Schlussphase geht gerade. Die leuchten auch gerade unten. Genau, und dann kommt, dann fange ich wieder an zu proben. Im Januar kommt Zeit der Kannibalen raus, eine böse Satire auch im Podium. Auf der großen Bühne wird Terror vorbereitet und so weiter. So rasen wir weiter durch die Spielzeit.
Ja, habe ich gesehen, wie ich mal drüber geschaut habe. Terror, interessantes Stichwort. Da geht ihr ja einen Weg im Theater, der bisher ja eher, also zumindest was man hier in Süddeutschland hatte, ich weiß nicht, wie das mit Häusern im weiter nördlich aussieht, eher ein Fernsehthema war. Man, das Ding wurde ja quasi im, ich weiß nicht was, ARD oder ZDF wurde das wahnsinnig hochgekocht. Geht man diesen Schritt, wo jeder eigentlich denkt, das ist Fernsehen, das hatten wir doch schon abgehakt, jetzt kocht ihr das nochmal auf. Wie spannend ist das? Kommen da überhaupt Leute? Was hat euch dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen?
Die Reihenfolge war ja umgekehrt. Das ist ein sehr erfolgreiches Stück, was ja, im Fernsehen
ich,
dann...
Ich weiß, aber ich habe es jetzt hier irgendwie nie irgendwo wahrgenommen. Ja. Im Raum, es mag sein, vielleicht hat Stuttgart mal gemacht oder München. Ja. Aber ansonsten sind das, glaube ich...
Heilbronn hat es gemacht.
Ja, aber Karlsruhe und Heilbronn sind ja schon wieder weit weg. Weißt du? Wir sind ja in Ulm. Ne? Der ja, Ulmer an und für sich...
geht da nicht hin.
Es ist schon eines der meistgespielten zeitgenössischen Theaterstücke. Mhm. Hat irgendwie eingeschlagen und den Nerv der Zeit getroffen. Man kann darüber streiten, wie dieses Thema verhandelt wird. Gerade wenn man mit Juristen spricht.
Kein Kommentar. Ja.
Aber auf der anderen Seite, dieses partizipative Element, dass das Publikum dann die Gelegenheit hat, zu voten, also ein Urteil abzugeben und sich dem Thema dann auch ganz aktiv zu stellen. Das ist natürlich ein ganz besonderer Reiz bei dem Stück. Und ja, die Diskussion, was ist Recht, was ist Unrecht, das streift ja dann auch im weitesten Sinne unser Hauptthema, nämlich das Bürgertum. Mhm. Wie verhält sich eine bürgerliche Gesellschaft zu so einer Urteilsfrage? Das ist total spannend. Und von daher gesehen wird das, glaube ich, auch den Nerv des Ulmer Publikums treffen.
Wir dürfen gespannt sein. Und dann sind wir ja im Prinzip mit gedanklich schon, gehen wir schon wieder Richtung Sommer. Bis dahin werden wir noch viele, viele weitere Plattformsendungen haben. Denn tatsächlich, meine Herren, wir sind am Ende der Sendung. Wenn man dann immer gerade so mal langsam ins Reden kommt, können wir weitermachen. Vielen herzlichen Dank fürs Dasein. Es war wahnsinnig spannend.
Ja, danke.
Es war für die Einladung. Erster Kontakt, sehr gerne, ja. Sehr gerne. Und ich denke, ich hoffe, dass wir uns nicht das letzte Mal hier im Studio gesehen haben.
Alle mal im Theater, kommen Sie ins Theater.
Ja, genau.
Alles klar, danke schön.
Gut, das war die Plattform rund um Menschen, die am Theater Ulm arbeiten und wirken. Heute mit Jasper Brandes und dem Schauspieldirektor und Kai Metzger, seines Zeichens Intendant des Hauses. Wir bedanken uns für eine unterhaltsame Stunde, wünschen weiterhin toi 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 und viel Applaus. Hier geht's jetzt gleich weiter mit Kontraste, der Sendung des Lateinamerika-Komitees. Am Mikrofon für FreeFM war Rainer Markus Walter und der wünscht noch einen schönen Tag. Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.